Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine gefeierte Rede hat der belgische Kunsthistoriker David van Reybrouck zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin gehalten. Und sein neues Buch ist gerade auf Deutsch erschienen. Der Indonesien-Experte hat sehr viel Anregendes und Aufklärendes zur schwer umstrittenen Documenta 15 zu sagen. Und gleich sind wir mit ihm in Kassel auf der größten Kunstschau der Welt unterwegs. Der belgische Kunsthistoriker David van Reybrouck war 6 Jahre lang in Indonesien unterwegs, um eine Geschichte der Dekolonisierung des Landes zu schreiben. Gerade ist sie unter dem Titel Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt auf Deutsch erschienen. Es wäre sicher nicht schlecht gewesen, wenn er von Anfang an in die Planung und Durchführung der umstrittenen Documenta 15 mit eingebunden worden wäre. Das ist jetzt geschehen, denn David van Reybrouck hat in Kassel Mitglieder des indonesischen Kuratorinnen- und Kuratorenteams Juan Grupa getroffen und dabei auch erklärt, wie bedauerlich er es findet, dass der Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Geschichte und Zukunft Indonesiens verhindert hat. Ludger Fittgau war bei dieser Begegnung dabei.
Es regnet endlich in Strömen auf dem Kasseler Friedrichsplatz, dem Hauptausstellungsort der Documenta. Der sehr freundliche David van Reybrouck lädt mich sofort unter seinen Schirm ein, da ich das Mikro halten muss. Hier ahnt man nichts mehr von den heftigen Debatten, die um die Documenta toben. Wir werden darauf zurückkommen. Zunächst entscheiden wir uns dafür, schnell einen trockenen Platz aufzusuchen. Ein leerstehendes Ladenlokal in der Innenstadt, das das indonesische Documenta-Kuratorinnen- und Kuratorenkollektiv Juan Grupa fürs Nongkrong angemietet hat. Fürs gemeinsame Abhängen, wie sie es nennen. David van Reybrouck freut sich über den Tee, der hier angeboten wird. Er versteht und spricht gut Deutsch. Ein Jahr lang hat er mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Berlin gelebt, als er an seinem glänzend geschriebenen neuen Buch zur Geschichte Indonesiens arbeitete. Doch beim Gang über die Documenta entscheidet er sich meist dafür, Englisch zu antworten.
When I was doing my research on Indonesia, I worked for 6 years at the book. At the given time, I was living for a year in Berlin as a scholar from the DAAD program.
Als ich meine Forschung zu Indonesien machte, über 6 Jahre, lebte ich ein Jahr als Stipendiat des DAAD in Berlin. Das war eine tolle Erfahrung und ich ging ganz oft in die Staatsbibliothek in Berlin. Es schockte mich, wie wenige Bücher es dort über Indonesien gab. In einer der führenden intellektuellen Bibliotheken des Landes. Deutschland ist eine der stärksten Demokratien in Europa. Mit der größten Wirtschaft in Europa und das Wissen über Indonesien, das viertgrößte Land der Welt, war in den Regalen der Staatsbibliothek fast nicht vorhanden.
And knowledge about Indonesia, the fourth biggest country on earth, was almost entirely absent from the shelves in der Staatsbibliothek.
Das wird sich mit seinem Buch ändern. David van Reybrouck erzählt packend die Geschichte des jahrzehntelang dauernden indonesischen Unabhängigkeitskampfes. Gegen die holländische Kolonialmacht, gegen die japanischen Besatzer im Zweiten Weltkrieg, dann wieder gegen die Niederländer. Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Nachkriegsbefreiungskämpfe waren für ihn zentral. Rund 200 meist hochbetagte Überlebende fand der belgische Historiker bei seinen mühseligen Reisen von Insel zu Insel. Den selbstbewussten Untertitel des Buches »Indonesien und die Entstehung der modernen Welt« begründet van Reybrouck mit der Internationalen Konferenz von Bandung auf der indonesischen Insel Java 1955. Hier fanden sich erstmals fast 30 Staaten Asiens und Afrikas ohne europäische Mächte zusammen, um das Recht auf staatliche Unabhängigkeit zu bekräftigen.
It is interesting though that the Bandung Conference took place in the same year as the first Documenta.
Es ist interessant, dass die Bandung Konferenz genau in dem Jahr stattfand, als es die erste Documenta gab. Das waren zwei Formen der Globalisierung. Beide gingen 1955 über die Bühne. Ich glaube, dass der wirkliche Wendepunkt des Jahrhunderts 1955 war.
Two forms of globalization, both starting in 55. I do believe that the really turning point of the 20th century was perhaps 1955.
Auch der Zweite Weltkrieg, das machen Sie in Ihrem Buch sehr deutlich, ist in vielerlei Hinsicht ganz entscheidend. Ein wichtiges Ereignis für die Dekolonisierungsgeschichte Indonesiens. Was wohl die meisten Deutschen nicht wussten, sie aber in ihrem Buch beschreiben, Indonesier sind Opfer der Nationalsozialisten geworden, weil sie auf der Seite des niederländischen Widerstandes standen. Der Kampf gegen den Faschismus war, so schreiben sie in ihrem Buch, einen Moment wichtiger für die Indonesier als der Kampf gegen die Kolonialmacht Niederlande.
Das war für mich auch eine sehr große Überraschung, zu lernen, inwiefern die Indonesier, die damals schon in den Niederlanden lebten, inwiefern sie sich engagiert haben in dem Streit gegen den Faschismus. And I've even been successful to interview one of them, the last one who was still standing. He has passed away in the meantime, unfortunately.
Und es ist mir gelungen, einen von ihnen zu interviewen, der noch lebte. Inzwischen ist er unglücklicherweise gestorben, Yayen Bratomo. Er stammte aus einer Adelsfamilie in Indonesien. Bratomo hatte die Chance, zum Studium in die Kolonialmacht Niederlande zu gehen. Versuchte es erst mit Medizin, wechselte dann zu den Wirtschaftswissenschaften. Er war in der Unabhängigkeitsbewegung aktiv, wie die meisten Studierenden. Die jungen Leute aus der asiatischen Kolonie gehörten zu den am meisten politisierten Teenagern in den Niederlanden.
We believe that the fight against fascism should be more urgent and should be the one that we are attacking right now.
Als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, war für ihn sehr schnell klar, wir kämpfen zwar gegen den niederländischen Kolonialismus, aber es gibt eine Sache, die schlimmer ist, der deutsche Faschismus. Und wir glauben, dass der Kampf gegen den Faschismus nun dringender ist und dass wir ihn jetzt führen müssen, zusammen mit unseren niederländischen Freunden.
Together with our Dutch friends. And he was a resistance fighter in occupied the Netherlands.
So wurde er ein Widerstandskämpfer in den von den Deutschen besetzten Niederlanden. Sie haben illegal Zeitungen verteilt, haben jüdische Menschen versteckt und auch Waffen geschmuggelt. Yayen Bratomo und seine Freundin, eine Niederländerin, wurden verhaftet. Sie wurden in das Konzentrationslager Vught in den Niederlanden geschickt und nach der Landung der Alliierten an der Atlantikküste 1944 wurde er nach Dachau verlegt.
And then after D-Day, he was sent to Dachau and she was sent to Ravensbrück.
Ich habe die Briefe gelesen, die sich beide kurz nach der Befreiung von Dachau und Ravensbrück geschickt haben. Ich muss dem Roten Kreuz danken, dass ich den Kontakt zu den beiden bekommen konnte. Als ich Yayen Bratomo traf, sagte seine Tochter mir, bitte fangen Sie das Gespräch nicht mit Dachau an. Er bekommt sonst wieder Albträume. Ich respektierte das, aber er fing selbst an, über Dachau zu sprechen. Und er sagte, als er dort eintraf mit seiner dunklen Haut, fragte ihn der Lagerarzt, wo kommen Sie her?
The camp doctor told him, but where do you come from? We've never seen this. And he said, like, ich komme aus Indonesien. And to which the camp doctor answered, das haben wir noch nie gehabt hier. So we were very, very, very few Asian people ending up, or especially Indonesian people ending up in the German concentration camps. And he survived it.
Nur eine sehr kleine Zahl von Menschen aus Asien und speziell aus Indonesien endete in einem deutschen KZ. Er hat es überlebt.
And today, these resistance fighters, despite their courage,
trotz ihres Wagemutes, sind die indonesischen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer gegen die Deutschen vergessen. Es waren immerhin 100 aus der Gruppe von nur 800 Menschen aus Indonesien, die zu diesem Zeitpunkt in den Niederlanden lebten. Doch als der Zweite Weltkrieg vorbei war, Deutschland und Japan waren geschlagen, haben sie sofort gesagt, wir gehen zurück nach Indonesien und kämpfen für unsere Unabhängigkeit. Nun müssen wir gegen den Kolonialismus kämpfen. Sie wurden Feinde der Niederlande. Es gibt bis heute in den Niederlanden kein einziges Denkmal, mit dem diesen indonesischen Widerstandskämpfern in den Niederlanden gedankt wird.
Thanking their efforts and their loss of life as resistance fighters in the Netherlands.
Während des Gesprächs mit David von Rehbruck im Kasseler Nongkrong-Laden ist Mirwan Andan hinzugetreten. Der studierte indonesische Politikwissenschaftler gehört seit 2007 zum Kunstkollektiv Ruan Grupa, das die diesjährige Weltkunstausstellung in Kassel kuratiert. Und seit das feststeht, also seit Jahren, versuche ich vergeblich in Kontakt mit Ruan Grupa zu kommen. Offenbar hat mir erst David von Rehbruck die Tür geöffnet. Mirwan Andan hat von seinem neuen Buch gehört. Gelesen hat er es noch nicht, gibt er zu. Ich spreche die Sorgen an, die sich die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth aktuell macht. Seit Anfang der Woche gibt es eine neue Debatte um ein weiteres Dokumentarkunstwerk, dem Antisemitismus vorgeworfen wird. Claudia Roth hatte Vertreter der indonesischen Regierung getroffen. Von indonesischer Seite würden die Debatten sehr genau und mit Besorgnis verfolgt, so Claudia Roth. Für Indonesien sei die Einladung von Ruan Gupa ein wichtiges Zeichen gewesen. Nun gäbe es die Sorge, dass durch die Fehler und Missverständnisse auf der Documenta der Kulturaustausch zwischen beiden Ländern leiden könnte. Ich frage Mirwan Andan, ob er diese Gefahr auch sehe.
We are always asked.
Wir werden immer gefragt, was wussten wir zunächst von Deutschland? Ich persönlich, und das trifft für einige von Ruan Gupa zu, wir kannten Deutschland vom Fußball. Außerdem kannten wir ein paar Leute, die nach Deutschland zum Studieren gegangen waren. Heute haben wir eine spezifische Meinung, was Deutschland ist. Eine Menge. Einerseits ist es in Teilen rassistisch, aber gleichzeitig haben wir hier auch Leute gefunden, die sehr freundlich zu uns sind. Deswegen sind wir noch hier.
Because we love food. We're still here in Kassel and then up until the end of Documenta.
Heißt wohl im Umkehrschluss, wenn man hier keine Freunde gefunden hätte, wäre man schon längst nicht mehr da. Ist das ein adäquater Umgang mit den vehementen Antisemitismusvorwürfen? Ruan Gupa ist ein Kunstkollektiv, das seit vielen Jahren international unterwegs ist. Heute Kassel, morgen vielleicht New York. Das Gespräch mit der irritierten deutschen Öffentlichkeit ist in der internationalen Wahrnehmung der Ausstellungsmacherinnen und Macher da vielleicht nur lästig. Durch die Scheiben des Ladenlokals blicken wir genau auf die Stelle, an der das große Banner der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi hing, das gleich zu Beginn der Documenta wieder abgebaut werden musste. Auch David von Rehbruck war entsetzt über die antisemitische Bildsprache, die dort zu sehen war. Das macht er deutlich, noch bevor Mirwan Andan von Ruan Gupa zum Gespräch dazugestoßen war.
And it felt as if these artists were not aware or had not been warned or the curators had not been warned.
Ich habe den Eindruck, dass niemand die Kuratoren davor gewarnt hat, solche Bilder nach Deutschland oder nach Europa zu bringen. Es scheint mir, dass diese Tabus nur sehr wenig verstanden worden sind. Es erinnert mich an ein Erlebnis, das zunächst nicht im Zusammenhang zu stehen scheint, aber vor mehr als 15 Jahren war ich auf einer sehr, sehr langen Busfahrt in Sambia, in Afrika. Eine 24-stündige Busfahrt. Neben mir saß ein älterer Mann, er war über 70 Jahre alt, und er sagte, mein Name ist Hitler.
Excuse me? And he even wrote it on his arm. And he spelled the name Hitler.
Aber er hatte es sogar auf seinen Arm geschrieben und er buchstabierte den Namen Hitler. Ich war schockiert. Er sagte, das ist der Name, der mir bei der Geburt gegeben wurde. Ich bin 1939 geboren. Jeder dachte da an Hitler und der Name war eine Referenz an die Weltpolitik. Für mich war es nicht leicht, 24 Stunden neben einem Mann zu sitzen, den man Hitler genannt hatte. Ich benutzte schließlich seinen afrikanischen Namen. Aber diese Ideen, in Drittweltländern solche Referenzen an die Weltpolitik zu machen, wurde als Form der Modernität betrachtet. Sie selbst zu beschreiben, ohne unbedingt ein Faschist zu sein, sondern ausdrücken zu wollen, wir gehören zu einer größeren Welt. Hier im Dorf zeigen wir das durch die Namensgebung. Das zeigt aber auch, die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges ist in vielen Weltgegenden nicht so eingeschrieben wie in Europa. Ich finde das schmerzlich, weil hier mit Taring Padi eine Gruppe indonesischer Künstlerinnen und Künstler ist, die über ein tiefes Trauma nachdenken, das sie erlebt haben als Indonesier. Die Militärdiktatur, den Genozid von 1965, die niederländische Kolonisierung, die japanische Besatzung. Das ist alles da. Aber wegen Wissenslücken, Unachtsamkeit und fehlenden Warnungen angesichts der extrem problematischen Natur dieser Darstellungen sind sehr interessante Blickwinkel hinsichtlich der indonesischen Geschichte ins Hintertreffen geraten.
Interesting, a piece of work that tried to comment upon Indonesian national history has been entirely forgotten.
Diese Blickwinkel bietet nun stattdessen David von Rehbrucks Buch. Auf der Documenta finden sich zwar viele Einzelobjekte, die auf den indonesischen Befreiungskampf und seine Unterdrückung verweisen, doch es fehlt eben das, was von Rehbruck bietet. Historische Einordnung, die wechselvolle Geschichte von Kolonialherren und Kolonisierten im Zusammenhang oder auch Reflexionsebenen. Die Vergangenheit Indonesiens erschließt sein neues Buch vielschichtig. Die Lektüre ist auch nach dem Ende der Documenta sehr empfehlenswert. Nach dem Gespräch mit Mirwan Andan von Ruan Gupa und David von Rehbruck denke ich überdies, schade, dass die Documenta 15 keinen Berater und Vermittler hatte wie David von Rehbruck. Jemand, der beide Welten und ihre wunden Punkte kennt. Indonesien und Europa. blutigen Antikolonialkampf und Holocaust. Dann hätten viele Verletzungen auf beiden Seiten womöglich vermieden werden können.
Ludger Fittkau war mit dem belgischen Kunsthistoriker David van Reybrouck auf der Documenta 15 unterwegs. Und van Reybroucks Buch Revolusi Indonesien und die Entstehung der modernen Welt ist beim Surkamp Verlag erschienen. Sie hat es auf Anhieb auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste für September geschafft. Die Anwältin und Schriftstellerin Cherry Jones, die auf Barbados zu Hause ist, dem Inselstaat in der Karibik, der ja bis in die 60er Jahre hinein eine britische Kolonie war. Heute treffen hier Armut und Luxustourismus aufeinander, was auch ein Thema von Cherry Jones Debütroman ist, dem Krimi, wie die einarmige Schwester das Haus fegt. Was sich hinter diesem rätselhaften Titel verbirgt, das verrät Jurorin Katrin Dirksen.
Neue Krimis.
Die Geschichte der einarmigen Schwester ist eigentlich eine Warnung. Und die wird so kleinen Mädchen auf der Karibikinsel Barbados erzählt, wenn die nicht brav sitzen und zu Hause bleiben wollen und auf ihre Eltern hören. Und in Cherry Jones, wie die einarmige Schwester das Haus fegt, was für ein Titel, ist es die kleine Lala aus Baxter Beach, der diese Geschichte erzählt wird. Sie versteht sie aber gar nicht so richtig als Warnung, sondern nimmt sie eher als Abenteuergeschichte. Und so treffen dann alle schlimmen Befürchtungen ihrer Großmutter ein und Jahre später ist Lalas eigenes Leben am Abgrund. Sie verliert ihr Baby, ihr Ehemann ist ein brutaler, krimineller Schlägertyp und versucht in so einer nahegelegenen Strandvilla einzubrechen. Und das läuft völlig aus dem Ruder. Also kurz gesagt befindet sich Lala in einer Spirale der Gewalt und diese Spirale dreht sich rapide abwärts. In Wie die einarmige Schwester das Haus fegt, wird die Gewalt über Generationen vererbt. Und der Fokus geht dann aber immer wieder zurück zu Lala und zu ihrer ja regelrecht naiven Weltwahrnehmung, die aber gar keine Dummheit ist, das merkt man dann relativ schnell, sondern eher so ein Selbstschutzmechanismus. Cherry Jones beschreibt dann immer expliziter die Gewalt, der Lala ausgesetzt ist. Man erfährt zum Beispiel wirklich, was das bedeutet. Wenn man darüber nachdenken muss, welche harten Gegenstände man lieber nicht zu Hause rumliegen lässt, weil es könnte ja sein, dass der Ehemann einen damit schlägt. Also Lalas Leben wird eigentlich genau wie das von allen anderen Frauen in diesem Buch nicht etwa durch eigene Leistungen bestimmt oder Gott bewahre Träume, sondern eigentlich nur durch den Status und den Charakter ihrer Männer. Man muss sich hier wirklich darauf einstellen, einmal komplett emotional durch den Wolf gedreht zu werden. Also es gibt zum Beispiel eine Szene mit einer sehr traumatischen Geburt. Auch immer wieder diese schlimmen Verluste, diese Gewalt. Aber das ist nicht auf einen billigen Effekt ausgelegt, sondern auch super klug gebaut. Wie die einarmige Schwester das Haus fegt, spielt eigentlich die meiste Zeit an so einem ganz kleinen Strandabschnitt. Und da treffen an diesem komprimierten Ort ganz unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander. Also wir haben da die armen Anwohner an diesem Strand und daneben superreiche Villenbesitzer. Und dazwischen tummeln sich dann die SexarbeiterInnen, ignorante Pauschaltouristen, auf der anderen Seite die Kriminellen und natürlich auch die Polizei. Und dazwischen sitzen dann natürlich auch die einheimischen Teenies im Sand, die sich einfach nur ganz weit weg träumen. Und am Ende kann man das sogar wirklich gut verstehen.
Wie die einarmige Schwester das Haus fegt von Cherry Jones ist bei Kulturbuchs Hamburg erschienen und im September auf Platz 3 neu auf unserer Krimi-Bestenliste. Und was da noch so alles drauf ist, das finden Sie auf unserer Website. Oder wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jeden Tag ein Gedicht zu lesen oder sogar auswendig zu lernen, das kann in schwierigen Zeiten eine ziemlich gute Therapie sein. Ilma Rakusa, Übersetzerin, Autorin und Lyrikerin, hat während der Pandemie jeden Tag ein Gedicht selbst geschrieben und dieses lyrische Journal ist jetzt unter dem Titel Kein Tag ohne erschienen. Nico Bleutke hat die Gedichte gelesen. Entstanden sind sie ja in der Pandemie, ich habe es schon gesagt, aber geht es denn auch vor allem darum?
Naja, die Pandemie ist der eigentliche Impuls. Ne? Wir sind nicht mehr in diesem ersten Lockdown, wo ja viele noch die Hoffnung hatten bei aller Belastung, es könnte sich irgendwie fundamental etwas ändern, sondern das geht so los etwa ab Oktober 2020 und diese große Ernüchterung und im Falle von Ilma Rakusa das Leiden unter dem Alleinsein und der Einsamkeit, der Unmöglichkeit Freunde zu treffen, die dauernden Krankenbilder, die man sieht, Die Bilder von Katastrophen, die sind schon bestimmt für diesen Band. Es gibt aber auch Lichtblicke. Zum Beispiel der kleine Enkel von Ilmar Rakusa, der regelmäßig zu Besuch kommt und Fragen stellt. Warum ist die Erde krumm? Warum der Alarm rot? Und was machen eigentlich die Elefanten? Und das ist ja schön, weil diese kleinen Fragen wie so eine Art Refrain diesen ganzen Band durchziehen.
Das heißt, es gibt so wiederkehrende Motive wie eben diesen Enkel, die sich da durchziehen und das dann alles miteinander verbinden. Das sind nicht lauter so Einzelgedichte.
Nee, die gibt es und die sind aber auch, oder diese Motive sind tatsächlich diesem Journalhaften geschuldet. Sie haben es ja erwähnt, das ist tatsächlich so, dass Ilmar Rakusa im Grunde jeden Tag ein Gedicht geschrieben hat. Manchmal sind es 2 Tage in einem Gedicht, manchmal kommt in der Woche gar nichts. Und diesen Abläufen, die man so Tag für Tag hat, verdanken sich viele der Motivnetze von alleine. Das ist das Aufstehen zum Beispiel, Träume, die man hat, der erste Blick aus dem Fenster. Ilmar Rakusa wohnt in Zürich. Was machen die Berge? Wie sieht der See aus? Wie geht es mir? Aber auch, wie sind die Wetterverhältnisse, die sich dauernd ändern? Ist heute Schnee? Scheint die Sonne? Und natürlich hat sie einen eigenen Garten, den sie beobachtet. Die Bäume. Was macht der Ahornbaum? Wie sieht mein Apfelbaum aus? Aber es gibt natürlich auch den Blick in die Zeitung, ins Internet und die abendlichen Nachrichten. Und so kommen auch die welthistorischen Ereignisse hinein, die dann zeitbedingt die niedergeschlagene Demokratiebewegung in Belarus zum Beispiel sind, der Wiedereinmarsch der Taliban in Kabul oder tatsächlich die Vorboten des russischen Angriffs auf die Ukraine, die Ilmar Rakusa auch in den Gedichten schon sehr früh voraussieht.
Wenn das so hineinspielt, das Weltgeschehen, würden Sie so weit gehen, dass das politische Gedichte sind?
Das ist eine Frage, die gar nicht leicht zu beantworten ist. Also sie sind nicht politisch in dem Sinne, dass sie die politischen Ereignisse tatsächlich analysieren. Was das Gedicht ja könnte, mit seiner Möglichkeit, mit Bildern zu spielen, verschiedene Sprachschichten gegeneinander zu schneiden und so auch eine kritische Ebene einzuziehen. Es ist eher immer eine Art von emotionaler oder affektiver Reaktion auf die Ereignisse. Also eine Ablehnung, ein Geschocktsein, auch Empörung. Das führt dann oft dazu, dass man so eine Art moralisierende Formulierungen hat. Wo bleibt die Menschlichkeit? Keine Zukunft für Kinder. Aber, und das ist eigentlich, oder da wird es interessant, diese Frage tritt eigentlich auf einer höheren Ebene nochmal hervor oder kommt wieder, weil Ilmar Rakusa, und ich glaube, das reflektiert sie auch, so eine eigene Art von Aufmerksamkeit entwickelt in den Gedichten. Sie nennt das einmal Fürsorge, die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Da gewinnen dann plötzlich kleine Dinge eine große Bedeutung, aus der Vergangenheit zum Beispiel, ein Granatapfel aus Teheran, eine Fellmütze aus Sibirien. Sie beobachtet ganz genau Blüten und Insekten oder einfach Momente der Stille. Da heißt es dann einmal, aus solchen Winzigkeiten sind die Tage gemacht, wenn man sie beachtet. Und ich glaube, dieses Beachten ist tatsächlich das Entscheidende, weil das auch so eine Gegenhaltung zu den kriegerischen Geschehen ist. Also ein Hinweisen darauf, wie wichtig Empathie ist, dass man jedes einzelne Ding, jede Naturerscheinung, jedes Lebewesen, jeden Menschen ohnehin wertschätzen soll. Und das, glaube ich, ist wirklich gesetzt als eine Gegenhaltung gegen die Nivellierungstendenz, die Kälte und die Abtraktion zum Beispiel, die mit so einem kriegerischen Geschehen und der Brutalität verbunden ist.
Also ein gelungener Lyrikband, oder? Wie ist Ihr Fazit?
Ich bin so ein ganz bisschen gespalten, weil mich tatsächlich diese Gedichte, die direkt auf die politischen Ereignisse Bezug geben, nicht ganz so angesprochen haben. Da sind sehr schnell die bekannten Schlagwörter, die Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, bei der Hand. Und man kennt sie eben. Das wird dann oft nur verdoppelt und nicht in eine eigene Form eigentlich eingeschmolzen. Aber was sehr, sehr schön ist, sind diese Landschaftsbeobachtungen, die Gedichte, in denen die Sichtweise des Enkels stark gemacht wird. Das ist ja auch fast so etwas wie ein Vorbild für ihre eigene Gedichtwahrnehmung, dass sie die Neugier und die Fantasie und den kindlichen Blick des Enkels immer wieder versucht nachzubilden und sich dem anzugleichen. Und es gibt Gedichte, in denen sie die Stimmen anderer Dichtender hineinholt, zum Beispiel von Ilse Eichinger oder Serhii Shadan, dem ukrainischen Dichter. Und da kommt dann auch ihre ganze Formkunst zum Ausdruck, wie sie mit Rhythmen spielt, mit Reimen und Halbreimen und sich auch immer wieder auf Sprache bezieht. Und da hatte ich den Eindruck, dass die Dinge durch das Sprechen und Singen des Gedichts erst eigentlich zum Leuchten gebracht werden. Und eines dieser Gedichte lese ich vielleicht zum Abschluss kurz vor. Es ist ein Gedicht, das Ilmar Rakusa geschrieben hat, als sie wegen einer Nierenerkrankung im Krankenhaus war. Und es beginnt mit einer Frage. Blinzelt man in jeder Sprache anders? Und wie heißt Wolkenzottel auf Ungarisch? Fragen, faserig wie Wattebäusche. Während ich die Wolken segeln sehe, macht das Licht aus Zotteln flauschige Tiere, halb Hase, halb Hund. Verwandlung alles, ob Mund oder die Stunde des blinzelnden Moments.
Ein Gedicht aus dem neuen Lyrikband von Ilmar Rakusa. Nico Bleutke hat es sehr schön vorgetragen und uns den Band vorgestellt. Kein Tag ohne heißt das Buch, erschienen im Literaturverlag Droschel. 246 Seiten hat das Buch und das kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Also ich heiße Gerald O'Strasse. Ich komme aus Irland. Ich mache in Berlin einen Sprachkurs und ich lese Kältezone von Arnaldur Indridason, isländischer Autor. Es geht um zwei Geschichten. Also eine Geschichte davon ist die Geschichte von einem Mann in der Polizei in Island und die andere Geschichte, und sie sind verbunden, geht um einen isländischen Student mit dem Kalten Krieg, der in Leipzig studiert. Aber für mich, was am interessanten ist, ist, dass es geht um diese Geschichte vom Kalten Krieg. Und das finde ich immer interessant. Im Moment, der Hauptfigur sagt, dass er findet Winter besser, weil es dunkler ist. Und ja, das finde ich interessant, weil ich komme auch aus einem regnischeren Land, könnte ich sagen. Und das finde ich überhaupt nicht. Also ich genieße mehr den Sommer und alles wieso. Und er ist komplett anders als mich. Ja, ich finde es gut. Ich kann es empfehlen.
Gerald O'Strasse liest in Berlin den Roman Kältezone von Arnaldur Indridason, aus dem Isländischen übersetzt von Colette Bürling und erschienen bei Bastei Lübbe. Öffentliche Bibliotheken können ja herrliche Zufluchtsorte sein, in denen man das Wissen der Welt und ein wenig Ruhe vor dieser Welt finden kann. Aber das scheint nicht unbedingt mehr der Normalzustand zu sein. Erst im vergangenen Jahr wurden ja in Berliner Bibliotheken Bücher zerstört. Jetzt meldet sich der Deutsche Bibliotheksverband, weil immer häufiger Bibliotheksnutzer bestimmen wollen, was in den Regalen stehen darf und was nicht. Ich bin jetzt verbunden mit Barbara Schleihagen, der Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Bibliotheksverbands. Guten Morgen, Frau Schleihagen.
Einen schönen guten Morgen, Frau Gerg.
Was erleben Sie denn da so? Um welche Bücher geht es da vor allem?
Also es geht um eine große Vielzahl von Büchern. Das können Kochbücher sein, von Herrn Hildmann zum Beispiel, wo sich Leser sehr drüber erregen. Das kann die Zeitung Taz sein. Es wird gesagt, Struwwelpeter solle nicht mehr dort stehen. Es werden Bücher aus dem Kopf Verlag gebeten, die doch zu entfernen. Die Werke von Thilo Sarrazin sind auch oft angesprochen. Also es ist tatsächlich eine große Bandbreite. Und es ist ja erstmal gar nichts dagegen zu sagen, dass man sich über bestimmte Buchtitel erregt und austauschen möchte und sie vielleicht nicht gut findet. Aber ein anderer Schritt ist tatsächlich, die Entfernung aus der Bibliothek zu verlangen und da womöglich noch massiver zu werden.
Und das heißt, es kommt ja aus allen verschiedenen Richtungen und Lagern offenbar politischer Art. Hat das denn zugenommen auch in den letzten Jahren?
Also ich glaube, es hat tatsächlich zugenommen und dann mehr aus der rechtspolitischen Ecke. Und das, was wir im letzten Jahr in Berlin-Schönefeld erlebt haben, wo wirklich Bücher wegen ihres Inhaltes zerstört worden sind, da wird eine Grenze überschritten und da haben wir uns auch ganz massiv dagegen ausgesprochen. Das geht nicht. Also das ist tatsächlich etwas, was nicht hinzunehmen ist und was nicht in dem Rahmen dessen, was wir ja kennen. Also dass sich Leserinnen und Leser an bestimmten Werken stören, das geht weit darüber hinaus. Und das hat meines Erachtens sehr wohl zugenommen. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass unsere ganze Gesellschaft, man sieht das ja an Wahlergebnissen, eine bestimmte Richtung genommen hat.
Wir haben ja ein Beispiel schon gehabt, wenn Bücher tatsächlich dann auch zerstört werden. Aber wie wird denn ansonsten dieser Protest zum Ausdruck gebracht? Kommen die Leute da persönlich vorbei und schimpfen vielleicht sogar mit ihren Mitarbeitern oder schreiben sie? Oder wie läuft das?
Ja, es ist sehr häufig, dass die Leser dann, wenn sie in der Bibliothek sind, bestimmte Werke finden und dann die Mitarbeiter ansprechen und sagen, also das geht ja überhaupt nicht, das muss hier unbedingt raus, das kann ich nicht akzeptieren. Das ist der Normalfall. Also da hat man auch dann die Möglichkeit, im Gespräch darzulegen, dass eine Bibliothek eben genau dafür da ist, alles, was auf dem Markt ist, auch zur Verfügung zu stellen und eben gerade Kontroversdiskussionen zu ermöglichen, indem man sich die Originalwerke auch angucken kann, damit man das mündig machen kann, ne, mit entsprechenden Hintergrundinformationen und nicht nur vom Hörensagen. Also es ist meistens ist es so, dass die Leserinnen dann vor Ort sich beschweren.
Aber gibt es denn für Sie auch so eine rote Linie? Also Sie haben es am Anfang selbst gesagt, diese Kochbücher des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann, der verschweigt ja auch gar nicht seine offen rechte Position. Und da hat er zum Beispiel Hugendubel seine Bücher an den Verlag zurückgeschickt. Und auch der Verlag wiederum, der wollte die aber auch nicht und hat sich von ihm distanziert. Was machen Sie da oder was raten Sie auch Ihren Bibliothekarinnen?
Also ich finde, dass es gibt da unterschiedliche Arten, auch damit umzugehen. Man muss immer gucken, in welcher Umfeld eigentlich ist man. Ist es eine große Bibliothek, eine kleine Bibliothek? Wir haben häufig auch die Lösung, dass wir sagen, naja, kleine Bibliotheken können jetzt so viel gar nicht kaufen und die werden dann nicht die Ränder, wie wir es nennen, ne, die Ränder entsprechend auch abdecken, sondern dann kann man das sich immer in der nächstgrößeren Bibliothek ausleihen, kann man sich auch per Fernleihe bestellen. Das ist die eine Sache. Eine Bibliothek hatte mir mal geschrieben, sie hat ein Regal aufgestellt, wo kontrovers oben drüber steht und da stehen eben genau diese Medien, die im Moment in der aktuellen Diskussion auch drin sind. Und da wird dann sowohl die eine als auch die andere Richtung abgebildet und ich glaube, das ist wichtig, dass man deutlich macht, ja, man ist sich schon darüber im Klaren, hier ist ein Werk, was durchaus kontrovers diskutiert wird und das ändert sich ja auch immer mal wieder, aber wir stellen es hier hin, weil wir der Meinungs- und Informationsfreiheit verpflichtet sind. Wir möchten, dass sie sich selbst ein Bild machen können. Das ist, glaube ich, die wichtige Aussage dabei.
Und viele Bibliotheken sind ja auch Veranstaltungsorte, da kann man ja eigentlich auch über sowas sprechen, nicht?
Ja, das ist richtig. Also das ist auch etwas, was wir einen sehr, sehr guten Weg finden, dass wir hier in die Diskussion kommen, dass man auch verdeutlicht, wofür ist eine Bibliothek da, dass man dann auch entsprechend die verschiedenen Positionen einlädt, dass sie hier miteinander ins Gespräch kommen, dass sie sich darstellen können. Man muss am Schluss überhaupt gar nicht rausgehen und sagen, jetzt sind wir einer Meinung, aber man hat dem Raum gegeben. Das finde ich auch sehr wichtig. Und das ist auch etwas, was die Bibliothek in Berlin Schönefeld damals auch gemacht hat. Sie hat wirklich eine Lesereihe dann initiiert mit genau diesen Werken, die auch zerstört worden sind und hat da ein Augenmerk drauf gelegt und hat gesagt, hier müssen wir uns wirklich deutlich positionieren. Und man hat das auch gesehen. Viele Kollegen haben sich da auch dann bundesweit solidarisch erklärt und haben auch diese Titel zum Beispiel extra in einer Vitrine ausgestellt und haben gesagt, hier, guck mal, wir wollen, dass ihr das wisst. Diese Bücher sind hier zerstört worden.
Also da sind Bibliotheken dann auch gefragt als Orte und auch Zentren des geistigen Austauschs.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wir werden jetzt in Kürze ein Projekt auch beginnen mit der Bundeszentrale für politische Bildung, wo wir noch mehr Veranstaltungen gerade auch im Rahmen der politischen Bildung anbieten werden in den Bibliotheken. Denn diese Debattenkultur, glaube ich, die müssen wir unbedingt fördern in unseren öffentlichen Räumen. Das brauchen wir wieder verstärkt, dass unterschiedliche Meinungen auch miteinander ins Gespräch kommen.
Barbara Schleihagen, die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Bibliotheksverbands. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Schleihagen. Alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Gerg.